Moin Gemeinde. Ich werfe gleich eine Frage an die Wand. Die hat mal vor langer Zeit ein großer Kriegsherr, Feldherr, Alexander der Große, gestellt. Der Legende nach war er im Gespräch mit den Ältesten des Südens, also mit den Ältesten und Weisen Israels, und er hat ihnen 10 Fragen gestellt. Vermutlich wollte er wissen, wie sie ticken. Was glauben die? Und eine Frage war die: Wer wird wohl reich genannt? Wer wird wohl reich genannt? Die Ältesten des Südens antworteten: Wer reich ist? Der, welcher sich seines Loses freut. Bevor wir jetzt in Lotterie denken, man kann statt Los auch Schicksal sagen. Nun muss man wissen, für einen frommen Juden war Schicksal nicht irgendwas Unbestimmtes, was über ihn hereinbricht in Form von glücklichen Fügungen und Schicksalsschlägen, sondern mein Schicksal, das ist mein Leben. Nicht nur jetzt mein Status, sondern mein ganzes Leben. Mit den Höhen und Tiefen, mit den Achterbahnen, mit den Verlusten, mit den Siegen, mit dem, was ich habe, mit dem, was mir weggenommen wird, warum auch immer. Reich ist der, der sich seines Loses freut. Das heißt, es geht um die Zufriedenheit mit Gott. Denn der steckt ja hinter meinem Leben. Und ich beschäftige mich, das wissen einige von euch, intensivst mit unserem Bruder Jakobus. Und Jakobus hat genau dazu etwas im ersten Kapitel geschrieben. Jakobus 1, die Verse 9 bis 21. Der Weg in die Zufriedenheit mit deinem Los. Der Weg in die Zufriedenheit mit deinem Gott. Er sagt zuerst mal in den Versen 9 bis 11, Jakobus 1, die Verse 9 bis 11: Der armselige Gläubige soll sich seiner Hoheit rühmen, der Reiche hingegen seiner Niedrigkeit, da er wie die Blüte des Grases schwindet. Denn die Sonne geht mit Glut auf und verdorrt das Gras, seine Blüte fällt ab, und schon ist seine Schönheit zerstört. So vergeht auch der Reiche auf seinen eigenen Wegen. Jakobus fordert uns auf, die Blickrichtung zu wechseln. Hier geht es um Arme, um Armselige und Reiche. Also das Wort armselig, das bedeutet eben, das ist jemand, der muss nur improvisieren. Irgendwie klappt da nichts, es ist nur Flickwerk. Er kann da nichts für unbedingt, aber es ist eben so. Und auf der anderen Seite der Reiche, wo Geld ist, da kommt Geld hin, läuft. Dieser Arme, dieser Armselige, dieser Niedrige, wie es auch in manchen Übersetzungen heißt, der hat einen hohen Stand bei Gott. Er soll sich dessen bewusst sein, wie Neffi vorhin sagte: Gott ist gut. Gott ist immer gut zu mir, egal. Egal, wie es kommt. Diese Hoheit, die kann ihm auch keiner nehmen. Die Gebete, die ankommen, das trifft übrigens auf jeden Menschen zu. Jeder, der Jesus lieb hat. Die Gebete dringen durch. Doch wenn ich mich in einer Not befinde, arm, gering, ohne Einfluss, und ich schaue darauf, und ich reiße meinen Blick nicht davon los, dann prägt mich das. Dann komme ich auch so mit diesem Gefühl der Armseligkeit im Bauch zu Gott. Oder ich komme gar nicht mehr zu ihm. Ich werde bitter, wenn ich mir nicht vor Augen halte, dass es was weitaus Größeres gibt, was mir heute, hier und jetzt im Leben auch jederzeit den Segen gibt, den ich haben soll. Wenn man Jakobus liest, könnte man den Eindruck gewinnen, er sei Sozialist oder Kommunist, so wie er auf die Reichen schimpft. Ist er aber nicht. Er spricht hier ganz bewusst von den Reichen, die auf ihren eigenen Wegen gehen. Der Reiche muss Umwege machen. Er kann nicht einfach die Blickrichtung vom Mangel hin zu der Hoheit wenden, die er bei Gott hat. Denn er hat ja. Wenn er was nicht hat, kann er es sich kaufen. Besteht gar nicht mal immer die Notwendigkeit, Gott zu fragen, sag mal, kannst du mir das bitteschön geben? Er soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Was bedeutet, er soll sich das Leben ruhig immer wieder so vorstellen, wie es denn wäre ohne seinen Reichtum. Denn der Reichtum kann ganz schnell vergehen. Soll man nicht glauben, aber du hast eine Firma, es läuft gut, dir springt ein Investor ab, es gibt eine Wirtschaftskrise, und schon ist der Reichtum weg und du hast nicht mal das Geld deiner Angestellten zu bezahlen. Wenn ich jetzt auf diesen Reichtum fokussiert bin, läuft alles und nicht sehe, dass ich bei Gott eine Herrlichkeit und Größe habe, dann falle ich in ein Loch und sag höchstens, Gott, warum hast du mir das angetan? Das habe ich nicht verdient. Ich habe doch meinen Zehnten gegeben. Ich habe doch gemacht. Aber Gott ist ja der Gleiche, wenn es in der Firma läuft, und der Gleiche, wenn die Firma den Bach runtergeht. Und er war immer derselbe. Die Frage ist nur, ist er für uns noch derselbe Gott? Ist es der Gott, wenn wir sagen, cool, läuft ja, wenn es denn mal nicht läuft. Also der Reiche hat es schwerer, der muss diesen Umweg gehen, sich seiner Niedrigkeit bewusst werden, damit er aus diesem Stand auch auf die Hoheit schauen kann, die Gott für ihn hat, mit der er ihn überschüttet. Jetzt werden einige von euch sagen, naja, ich bin nicht richtig arm, ich bin noch nicht richtig reich, geht mich nichts an. Ich bin Mittelschicht. Ne? Man kann diesen Vers auch umswitchen auf ledig, verheiratet, arbeitslos, beschäftigt, krank, gesund, mit einem Makel, Behinderung, Gendefekt zur Welt gekommen und einem Model gleich, perfekt, makellos. Hier gilt das Gleiche. Not lehrt beten, heißt es. Das heißt, jemand, dem etwas mangelt, sei es die Arbeit, ein Ehepartner, weil man sich ihn wünscht, dem Gesundheit mangelt, der kommt viel eher auf den Gedanken, zu Gott zu beten, und er erkennt, dass Gott ihn liebt und dass er ihn durchträgt. Wenn ich nun den Ehepartner habe, in Beschäftigung bin, gesund bin, kann ich das als Selbstverständlichkeit annehmen. Auch, dass ich vielleicht makellos mit brillanter Intelligenz zur Welt gekommen bin schon. Ja, schon als Neugeborener IQ 130 oder so. Ich bin nur einen Autounfall davon entfernt, dass das alles weg ist. Und wenn du heute gesund bist, es ist schön. Ist nicht dein Verdienst. Aber Gott ist auch dein Gott, wenn du nicht mehr gesund bist. Gott ist auch dein Gott, wenn der Ehepartner stirbt. Oder wenn die Firma, in der man eigentlich sagen kann, ich gehe damit 17 in die Lehre und dann steige ich langsam hoch und ab 18 kann ich schon planen, wie es mit der Rente wird. Diese Firma, auch diese Firma, selbst wenn sie vom Land Niedersachsen gestützt wird, kann den Bach untergehen. Da gibt es keine Sicherheit. Aber Gott ist immer noch Gott. Habe ich jetzt die Armen und die Reichen und die Mittelschicht und alle? Das betrifft uns. Jakobus möchte uns einen Weg in die Zufriedenheit zeigen, egal wie unser Leben läuft, weil Gott immer noch Gott ist. Also wechsel die Blickrichtung. weg von deinem Mangel und deiner Habe hin zu der Hoheit bei Gott. Und dann sagt er in Vers 12, glücklich ist ein Mensch zu nennen, der die Versuchung aushält. Denn wenn er sich bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den er denen versprochen hat, die ihn lieben. Unser Herr. Typische jüdische Ausdrucksweise. Wenn es eindeutig ist, wer er ist, wird der Name Gottes nicht genannt. Man spricht von ihm, er. Und jeder weiß Bescheid. Ich komme mal zum Ehrenkranz. Man kann auch sagen Krone oder Siegeskranz. Paulus, Petrus sprechen davon. Paulus sagt in 2. Timotheus 4, dass er diesen Siegeskranz erwartet an jenem Tag, also jüngstes Gericht. An dem Tag mit allen zusammen, die die Wiederkunft Jesus geliebt haben. Petrus sagt in 1. Petrus 5, dass die Leiter der Gemeinde, die sich im Dienst bewährt haben, bei der Ankunft des Oberhirten, also bei der Ankunft Christi, einen unverwerklichen Siegeskranz kriegen werden. Ich glaube aber, dass es dem Jakobus, er ist ein Lehrer der Weisheit und ein Lehrer für gelebtes Christsein, dass es in diesem Brief um das Leben hier und jetzt geht. Nicht um den Siegeskranz, das ewige Leben, das wir bekommen, sondern wenn wir diese Versuchungen aushalten, dann werden wir jetzt schon geehrt. Wir kriegen von ihm jetzt schon einen besonderen Ehrenkranz. Kann sich in Segen, Vollmacht, in Gebetserhörungen, in besonderem Glauben und Vertrauen, kann sich dieser Ehrenkranz zeigen. Und interessanterweise spricht er von einer Versuchung, die man aushalten soll. Wenn ich tiefer in diesen Text hineingrabe, also in den griechischen Text, dann lese ich, dass es um eine Einstellung geht. Eine Haltung. Immer wieder dieser Versuchung zu widerstehen. Genauso, weiter oben im Text, sich der Hoheit rühmen, die man bei Gott hat, da geht es auch um Einstellung, nicht um ein jetzt auf einmal, sondern eine Herzenshaltung oder zumindest immer wieder dahin zurück, weg von dem, was ich bin und was ich habe, hin zu der Hoheit, die Gott für mich hat. Es geht um ein immer wieder. Wir werden da immer wieder versucht und wir sollen immer wieder den Blick abwenden. Weg von uns hin zu der Hoheit. Behalte deine Hoheit im Blick und du wirst vom Vater im Himmel geehrt werden. Und zwar werden die geehrt, die Gott lieben, besteht da. Und die Liebe, die drückt sich darin aus, dass ich von mir wegschaue, um zu vermeiden, bitter zu werden, sondern auf Gott schaue, der immer noch Gott ist, seine Hoheit. Das ist ein Ausdruck, ein Aspekt unserer Liebe und das belohnt Gott. Das will er jedem von uns geben. Einige haben diesen Siegeskranz schon, weil sie im Frieden mit Gott leben, wie es auch kommt. Oder sie kommen immer wieder in diesen Frieden hinein. Andere hadern mit Gott, mit ihrem Schicksal. Auch wenn sie es nicht so direkt sagen, wenn ich mit meinem Schicksal in Unfrieden bin, wenn ich mit Gott nur zufrieden bin, wenn es gut läuft, dann ist in meiner Beziehung zu Gott irgendwas nicht in Ordnung. Und denen es so geht, die will Jakobus dahin bringen, in diesen Frieden. Er macht das ganz plastisch in den Versen 13 bis 18. Er nennt nochmal die beiden Fokussierungen, die Blickrichtung, den Blick auf das gerichtet, was mir fehlt, oder den Blick auf das gerichtet, was ich in diesem Leben habe. Und die andere Blickrichtung ist hin zu der Hoheit Gottes. Niemand soll sagen, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann weder zum Bösen versucht werden, noch versucht er jemanden zur Sünde. Vielmehr wird jeder von seinem eigenen Verlangen in Versuchung geführt, mitgerissen und verlockt. Und wenn das Verlangen schwanger geworden ist, bringt es die Sünde zur Welt. Die Sünde bringt wiederum, wenn sie vollendet ist, den Tod zur Welt. Täuscht euch nicht, meine geliebten Brüder. Weiter. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab vom Vater der Lichter. Sein Wesen ändert sich nicht, noch fällt ein Schatten auf ihn. Nach seinem Plan hat er uns durch das Wort der Wahrheit zur Welt gebracht, damit wir so etwas wie die erste Frucht seiner Geschöpfe sind. Blickrichtung 1 und Weg 1. Stets den Mangel oder die Habe im Blick? Geistlicher Tod. Niemand soll sagen, ich werde von Gott versucht. Wenn es nur schlimm genug kommt und ich meinen Blick davon nicht wende, dann gebe ich irgendwann Gott die Schuld und sage, das ist Prüfung von dir. Du bist nicht mehr gut zu mir. Aber Gott versucht ja nicht zum Bösen. Aber aus dieser Haltung, wenn ich daraus nicht wegkomme, dann entsteht Sünde. Aus meiner berechtigten Klage wird eine Anklage. Diese Anklage macht mich bitter und am Ende steht der geistliche Tod schon in diesem Leben. Also der Aufruf, eben nicht Gott die Schuld zu geben, der ist schon bemerkenswert. Ja? Wie ich vorhin schon sagte, der Reiche, der Verheiratete, der Gesunde, der Makellose, spätestens wenn das weg ist, kann man wirklich in ein Loch fallen und zweifeln. Und Jakobus sagt, in diesem Zweifel hin zur Wut auf Gott, hin zum geistlichen Tod, da manövrieren wir uns selber rein. Durch unser Verlangen. Denn wir meinen, dass wir das jetzt brauchen. Wir wollen das. Wir denken, dass wir ein Recht darauf haben, das zu behalten, was wir haben. Was ist denn dann Tod? Hier steht nur den Tod zur Welt. Ich deute es als geistlichen Tod, weil Jakobus sehr im Diesseits predigt, wie wir uns im Diesseits verhalten sollen und was wir auch im Diesseits erben. Geistlicher Tod. Da hadert jemand mit Gott, weil ihm Gott den Ehepartner genommen hat. Er sagt das auch genauso. Gläubiger Mensch. Hat er da noch tröstende Worte, wenn seinem Nachbarn die Frau stirbt? Vielleicht sagt er, ist mir genauso gegangen. Haderst du mit Gott, weil du auf einmal krank geworden bist? Eine Krankheit, keine Grippe, die wieder vergeht? Hast du noch tröstende Worte für Geschwister, die krank sind? Wenn in deinem Leben nichts zum Erfolg geführt hat, also du bist der Niedrige, der Armselige oder wie auch immer, und du bist darüber wütend, bist mit deinem Los nicht zufrieden, hast du noch tröstende Worte für den Elenden nebenan? Kannst du noch vollmächtig beten, wenn du auf Gott wütend bist? Hast du noch Hoffnung für andere, wenn du mit Gott unzufrieden bist? Und wenn dich dann der religiöse Drang treibt, Leuten von Jesus zu erzählen, mit dieser Haltung im Herzen, bist du noch glaubwürdig, wenn du Leuten von der Liebe Gottes erzählst? Geistlicher Tod. Also stets den Mangel oder die eigene Habe im Blick haben, bedeutet geistlicher Tod, den Verlust, Vollmacht, Vertrauen und Glaubwürdigkeit hier auf der Erde. Blickrichtung 2 und Weg 2. Stets die himmlische Hoheit im Blick. Du wirst zur Auslese Gottes. Im griechischen Text steht Erstlinge. Man denkt daran, was die Menschen Gott gebracht haben. Das Beste ihrer Ackerfrüchte. Das Beste ihres Viehs. Die ersten Früchte, die Erstlinge, die Elite. Da guckt man genau, was sieht am besten aus, das opfere ich. Und Gott möchte, dass wir so eine Elite, als so eine Auslese dastehen, hier auf der Erde. Denn jede gute Gabe, jedes gute Geschenk kommt von ihm, auch wenn es mal auf und ab geht, vorwärts und rückwärts. Sein Wesen verändert sich nicht. Und er möchte, dass wir diese Auslese sind. Man kann auch sagen, das ist der Ehrenkranz, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Egal, wie das Leben läuft, für Gott glänzen. Er hat den Ehelosen, den Arbeitslosen, den Kranken, den Beeinträchtigten nie im Stich gelassen. Er bleibt treu. Er ist auch derselbe, wenn ich das alles verliere. Und ich bleibe bei ihm im hohen Ansehen und bin geliebt, egal wie es kommt. Kennt ihr diesen Menschen, den ich euch jetzt zeige? Ein Foto. Wer kennt ihn? Nick Vujicic. Nick Vujicic. Ohne Arme, ohne Beine, nur mit einem Finger auf die Welt gekommen. Der erzählt den Leuten, der wird also in der Klasse, wird er von seinem Assistenten aufs Pult gehoben und erzählt den Leuten von der Liebe Gottes. Und er sagt, ich preise Gott, denn er hat mich wunderbar gemacht. Ja? Er könnte auch darauf schauen, was er alles nicht hat. Aber das tut er nicht. Mal das nächste Bild. Das ist seine Frau. Das sind seine beiden Kinder. Das ist der Hammer. Dieser Mann ist Elite Gottes. Auslese. Erstlingsfrucht. Der strahlt es. Nur so raus. Ja? Ich habe schon kranke Menschen erlebt, die Jesus lieb haben und die Trost für andere hatten. Und das hat man ihnen geglaubt. Das hat man ihnen abgenommen. Das ging zu Herzen. Also, wenn du deine himmlische Hoheit im Blick hast, bist du Auslese Gottes. Und das bedeutet Segen, Vollmacht und Ansehen schon hier auf der Erde. Jetzt hat Jakobus ganz plastisch diese beiden Blickrichtungen, also den Blick gehaftet halten auf meinen Status oder auf den Status, den ich bei Gott habe. Er hat beschrieben, welche Wege mit diesen Blickrichtungen verbunden sind und welches Ende das nimmt. Und so sagt er jetzt in den Versen 19 bis 20, nennt er vier Schritte, die Zufriedenheit mit deinem Los. Ihr wisst doch, meine geliebten Geschwister, jeder Mensch soll zunächst einmal Gott zuhören, vorschnelles reden lassen und den Zorn zügeln. Denn der Zorn eines Menschen macht diesen nicht vor Gott gerecht. Deshalb legt alle Unreinheit und das Übermaß an Bosheit ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen heilen kann. Auch hier sollte man wieder in den griechischen Text reingraben. Höre. Es geht doch die ganze Zeit um eine Beziehung zu Gott. Dieser Vers wird oft aus dem Zusammenhang gerissen, Umgang mit dem Nächsten. Hier geht es um den Umgang mit Gott. Höre auf Gott. Okay. Ja, okay, da fehlt ein Wort. Okay, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer schreiben kann, sollte es wissen. Danke. Höre auf Gott. Wenn ich höre, hat das einen Effekt. Ich kann nicht reden. Er wird mir da gleich sagen, hörst du mir mal zu. Wer hört, kann nicht reden. Wer nicht redet, dem kann nicht verbal die Galle überfließen. In unbändigen Zorn. Das sind Folgen. Und dann sagt Jakobus noch, wenn du zornig bist, wirst du vor mir auch nicht gerecht. Das ist nicht mein Maßstab. Auf Gott hören. Ich habe das Buch Hiob gelesen. Hiob hat sehr viel geredet. Er hat auch seinen drei Freunden zugehört. Und er hatte immer was zu erwidern. Er hat mit Gott gehadert, ohne Gott anzuklagen. Aber er hat mit Gott gehadert. Und dann muss erst, wie aus dem Nichts, ein vierter Freund dazukommen, der Elihu, der mit ihm reden kann. Und auf einmal hört Hiob nicht nur die Worte, das, was Elihu sagt, öffnet ihn für das Reden Gottes. Und ganz am Ende des Hiob-Buches spricht Gott an Hiob. Und das kann er auf einmal hören und verstehen. Und sagt, ich habe einmal geredet und ich rede kein zweites Mal. Asche auf mein Haupt, wird so salopp gesagt. Also, höre doch auf Gott in deiner Situation. Ob du viel hast oder nichts hast, höre auf Gott, damit du es verinnerlichen kannst, wie sehr er dich lieb hat, was er mit dir vorhat und wie groß und allmächtig er ist. Dieses Hören muss man unter Umständen üben. Wer schnell mit dem Mund ist, ich bin so einer, dem fällt es schwer, mal die Klappe zu halten, zu hören. Man kann das aber so machen. Ab morgen in der stillen Zeit 5 Minuten, übermorgen 7, in 3 Tagen 10. Einfach mal stille sein und hören. Gott, das Leben mit den Höhen und Tiefen hinlegen und dann hören. Nicht gleich reden. Schritt Nummer 2. Reinige dich. Deshalb legt alle Unreinheit ab. Buße tun. Hiob tat Buße, nachdem Gott geredet hatte und er Gott verstanden hat. In der Buße werden wir reingewaschen. Ich sage, Vater, du hast recht. Und das tut mir leid. Dann ist dieser ganze Dreck weg. Denn wenn ich auf Gott wütend bin, dann beschmutze ich mich. Wenn ich den Dreck werfe, ich komme da nie hin. Er fällt auf mich zurück. Ich beschmutze mich. Legt alle Unreinheit ab. Wird oft gepredigt als sexuelle Unreinheit, aber dann ist dieser Text aus dem Zusammenhang gerissen. Es geht darum, dass ich mich vor Gott unrein mache. Schritt 2, also reinige dich. Schritt 3 ist dann wieder bemerkenswert, bleibe sauber. Deshalb legt das Übermaß an Bosheit. Übermaß an Bosheit. Das Wort Übermaß ist ein Wald- und Wiesenwort im Neuen Testament. Paulus gebraucht es an jeder Straßenecke. Petrus auch. Und das Wort Bosheit genauso. Das sind bekannte Begriffe. Es spricht also überhaupt nichts dagegen, das genau so zu übersetzen, wie es im griechischen Text steht. Und da hat die liebe große Theologie echt Probleme. Weil Petrus und Paulus, die viel später als Jakobus geschrieben haben, schreiben, legt Bosheit ab. Ja? Also schreibt Albrecht, legt den Rest, den letzten Rest der Bosheit ab, in Klammern, der noch aus eurer vorchristlichen Zeit in euch ist. Ja, also ganz schön geschraubt, ne? Die Elberfelder Bibel ist dann fast schon lyrisch. All die viele Bosheit. Hört sich nett an, aber ist nicht das, was im Text steht. Luther streicht das und sagt, alle Bosheit. Schlachter, allen Rest an Bosheit. Einheitsübersetzung, also die Katholen, alles Böse. Aber hier steht wörtlich, und es spricht überhaupt nichts dagegen, das wörtlich zu nehmen, den Überrest, das Übermaß an Bosheit. Ich kann ja schlecht in mein Herz schauen. Und erst wenn die Sachen aus mir rauskommen, wird mir manches bewusst. Oh, das ist das Übermaß. Es passt nicht mehr in den Topf. Der Topf quillt über. Ja? Das erkennen manchmal andere eher als ich, ne? Aber dann sagen die mir das und oh. Von diesem Übermaß an Bosheit können wir uns distanzieren, das können wir ablegen. Ganz praktisch, also das gilt nicht nur für den Zorn auf Gott und diesen unbändigen Zorn, diesen maßlosen Zorn, wie auch immer, wenn Paulus im Epheserbrief in Kapitel 4 schreibt, wer gestohlen hat, der stehle hinfort nicht mehr. Dann heißt das, ich habe die Möglichkeit, durch eine gewisse Disziplin einfach mal Klappe zu halten und Gott nicht anzuklagen. Und wenn ich merke, ich fange wieder an, dann weiß ich, ich habe zu lange auf mein Dasein geguckt und nicht die Hoheit im Blick gehabt, die Gott für mich hat. Im Übrigen kann man auch Gott um Hilfe bitten. Psalm 141, Vers 3. Herr, stelle eine Wache vor meinen Mund, eine Wehr vor das Tor meiner Lippen. Ja? Also Gott hilft, er hilft mir sowieso mehr, als ich selbst machen kann. Und so bleibe ich sauber. Ich würde, wenn ich das jetzt mit einem Kochtopf vergleiche, jeder von euch hat schon mal Reis, Kartoffeln, Nudeln gekocht und weiß, was dann für eine Sauerei passieren kann, wenn das überkocht, ne? Okay. Ich kann den Topf sauber machen, wenn ich ihn nicht von der Flamme ziehe, sieht er gleich wieder so aus. Und dann, also bleibe sauber. Und Schritt 4, lass deine Seele heilen. Diejenigen, die Jakobus auf die Belohnung im Jenseits hin auslegen, übersetzen natürlich das Wort, das eure Seelen retten kann. Das Wort retten ist auch das Wort für heilen. Wenn wir bei Stefan sind im Sozo, in der christlichen Therapie, da heißt es nicht retten, da heißt es heilen. Ja? Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, das, was ihr gehört habt, als ihr geschwiegen habt und euch nicht wieder die Galle übergekocht ist, nehmt es mit Sanftmut an. Denn es heilt eure Seele. Es sorgt dafür, dass der Nudeltopf nicht immer wieder überkocht. So tief können wir gar nicht graben. Wenn wir das versuchen, ist es unnütze Mühe. Aber Gott geht in seinem Wort, das in uns ist. Er ist ja in uns in die Tiefe und sorgt dafür, dass unsere Seelen heil werden. Ich möchte mal zusammenfassen. Wir sind immer wieder versucht, nur auf unseren Mangel oder auf unseren Besitz zu schauen. Dabei sind wir unabhängig von Mangel oder Besitz für Gott wertvoll und stehen in hohem Ansehen. Der Fokus auf unseren Mangel oder auf das, was wir einmal hatten, wenn uns Reichtum, Arbeit, Ehepartner, Gesundheit etc. genommen wurde, führt zu einem Hadern mit Gott, wenn wir den Blick davon nicht abwenden, und letztlich in den geistlichen Tod hier auf der Erde. Der Fokus auf unsere Hoheit, auf unseren Stand bei Gott, lässt uns mit der Zeit als Elite Gottes dastehen. Und die 4 Schritte in die Zufriedenheit mit deinem Los sind: Hör Gott zu, reinige dich, bleibe sauber, lass deine Seele heilen. Amen.